Und nun ging mein Weg weiter. Ich sagte mir, jetzt will ich's wahr. Die Unruhe wurde stärker. Es ging mir wie dem Propheten, ja, du bist mir zu stark geworden. Ich komme nicht zur Ruhe. Entweder ist mein Leben eine Lüge oder es wird Wahrheit. Und nun habe ich gelobt, nun will ich's auch halten. Komm mal, was da wolle. Also, ich kündigte meine Stellung. Meine Eltern verstanden mich nicht. Ich habe meiner Mutter nicht gesagt, dass sie der Grund war. Vielleicht, weil ich sie zu lieb hatte. Dem liebsten Menschen kann man gewisse Dinge am schwersten sagen. Und vielleicht auch, weil ich eigen war. Meine Mutter hat mir im Sterben gesagt, du hast hinter einer jovialen Art etwas ganz anderes immer verborgen. Das habe ich erst jetzt entdeckt. Ich sage, ja Mutter, es ist so, nicht? Vielleicht der Bauernstolz. Weiß es nicht. Aber immerhin so war es. Und so, wenn ich nun sagen soll, bin ich dann, habe ich meine Stellung gekündigt, habe eine Schnellschule, mich angemeldet, das Geld bezahlt, was ich selber verdient hatte, als Oberinspektor. Und der Mann, diese Schule, es war Hansa Gildemeister in Hannover, die mussten mir in 2 Jahren bis zum Abitur bringen von der Volksschule. Dann habe ich Tag und Nacht gearbeitet, meine Füße in kalt Wasser gesteckt, jeden Tag 200 Vokabeln gelernt, die Sprachen wurden mir leid. Mathematik habe ich nie gekonnt, rechnen kann ich nicht. Meine Frau sagt immer, du kannst alles nehmen, du kannst auch alles geben. Das ist nun mal so. Aber immerhin, ich habe dann gepaukt und die Sprachen klappten und habe dann, nicht wahr, so die Klassen immer mal Zwischenprüfungen gemacht als Externer, bis zur Oberprima, das Kind immer im halben Jahr wüst gearbeitet. Und es klappte. Und damit einmal kriegte ich einen Nervenzusammenbruch. Aber nun muss ich noch etwas sagen. 14 Tage bevor ich nach Hannover ging, der Feind weiß immer, wo die schwächste Karte ist in deinem Leben und die schwächste Stelle, lief mir ein Mädchen über den Weg und ich verknallte mich bis über die Ohren. Und dieses Mädchen war völlig ungläubig. Mein ganzes Leben, das sehe ich heute, wäre anders gelaufen. Wenn ich nun kam die Ecke, wo ich den Kuhhandel wieder machen wollte. Herr, lass mir dieses Mädchen nicht. Wir haben es nur 2-mal gesehen. Und dann will ich dein Zeuge werden, aber dieses Mädchen muss ich haben. Und die werde ich schon bekehren. Als ob man einen Menschen bekehren könnte. Du kannst den am wenigsten bekehren, den du leidenschaftlich liebst. Sieh zu, dass du dem nicht im Wege stehst. Und seht, mein Leben wäre anders gelaufen. Gott hat dies Leben, hat es gewollt und das ist seine Gnade. Dass genau im selben Augenblick, wo ich Abitur machte, dies Mädchen an Gehirnentzündung starb. Er hat uns durch den Tod auseinandergenommen. Ich habe damals rebelliert und ich sehe heute, dass das die größte Gnade Gottes war. Und dann habe ich 2 Jahre gearbeitet, kriegte einen Nervenzusammenbruch. Tja, der Professor sagte, der Kultusminister Böhlitz war damals da, Gesuch machen, Schweiz oder Österreich mit ihren Nerven. Und dann habe ich ans Bundesschulkollegium in Wien geschrieben. Ja, die dachten, Osnabrück, da Westfalen, das wird ja wohl katholisch sein. Die überwiesen mich ans Jesuitenkonvikt, Piaristenkonvikt, Krems an der Donau. Ich setze mich auf den Zug, fahre dahin. Meine Freunde sind alles führende Katholiken heute. Und ich werde jetzt über evangelische Theologie dort einige Vorträge halten. Einer ist sogar Kardinal geworden. Also alte Bekanntschaften. Und man hat mir immer wieder gesagt, ich sei eigentlich geeignet fürs Konzil von evangelischer Seite. Aber immerhin, nun bin ich dann, fuhr ich dahin, ich wurde nun geprüft in allen Fächern, ich bestand und zum Schluss sehe ich noch die 3 Herren, die Kämmerer, die nun in katholischer Religion mich prüfen wollten. Und der eine fragt, ich sollte das Wichtigste, die Enzykliken der letzten 3 Heiligen Väter nennen. Und ich musste dann sagen, die Herren sind mir unbekannt. Nun könnt ihr euch denken, was ungefähr für Gesichter gemacht wurden. Und nun stellt sich heraus, ich war evangelisch. Ja, was nun? Und ich danke es diesem Konvikt, das ist ein echter Kontakt geworden, nicht wahr? Dann hat man Konferenzen gehalten und dann wurde mir gesagt, entweder fakultativ den katholischen Religionsunterricht machen und die Exerzitien oder wieder nach Haus. Und ich sagte mir, na ja, an der Quelle saß der Knabe. Machen wir, nicht? Ich will mal testen, ob mein Glaube echt ist, was am evangelischen Glauben ist. Und dann bin ich da geblieben. Und das ist mir sehr zustatten gekommen. Als ich bei sterbenden Kameraden war, bei vielen, vielen im letzten Krieg, die katholisch waren und mein katholischer Kollege nicht da war, dann konnte ich im Sterben mit ihnen die ganze Mariengebete, kannte ich alle. Nicht, versteht ihr? Die haben alle gedacht, ich sei katholischer Priester. Ihr versteht mich. Und ich glaube, dass Martin Luther genauso gehandelt hätte. Denn ich kann im Sterben den anderen nicht mehr evangelisch machen. Nicht? Das ist ja wohl nicht drin. Sondern dann muss ich sehen, wenn er über die Maria betet, muss ich Gott zutrauen, dass auch übers Vorzimmer, wie wir es meinen, der Weg noch hinführt. Nicht? Oder wie man es umgekehrt bei uns vielleicht meint. Nicht? Wenn das Herz dahinter ist, wird Gott immer dahin horchen. Das ist meine Überzeugung. Da bin ich doch evangelisch. Ist klar? Nicht, damit wir ganz eindeutig sind. Und so habe ich dann 5 Semester Theologie studiert und dann kam Adolf der Große, 3 Semester wurden mir erlassen und ich gehörte dann, kam das deutsche Christentum zu den ersten 18 Vikaren, die um des Glaubens willen bei uns in Westfalen Nein sagten. Und dann wurde ich fristlos aus dem Kirchendienst entlassen. Ich habe dann einige Monate hinterm Fluch wiedergegangen. Mein Vater sagte, lieber hinterm Fluch, Junge, als dass du was Falsches bekennst. Ich hatte recht. Und er hat dem Oberkonsistorialrat die Tür gewiesen, als der mich für höhere Stellen da vorsehen wollte. Nein, machen wir nicht. Verkaufen nicht. Unseren Glauben nicht. Da bleiben wir bei. Und gut, dann kam die Bekenntnisfront. Ich kam zu Johannes Busch nach Witten, meinen besten Freund, diesen großen, begnadeten Mann. Bei uns in Westfalen sagt man, ein Busch ist mehr wert als 100 Pastore. Und nicht mit Unrecht. Und seht, dann habe ich dort, bin ich da gewesen, dann kam ich nach Berlin in den Pressedienst und dann machte ich 2. theologische Examen und dann, weil ich älter war, da wurde man mal einig, ich sollte in eine sogenannte intakte Landskirche, bei uns herrschten die deutschen Christen, ich kam nach Hannover. Und dort in Hannover kam ich dann unter Mahrens im Kirchendienst und bin daheim geblieben. Obwohl man mich immer wieder zurückholen wollte. Und dann dauert es nicht lange, da hatte man mich erwischt, ein Staatskommissar kam nach Hannover, der hatte gemerkt, dass ich Bekenntnisexamen hatte. Wurde fristlos aus dem Kirchendienst entlassen wieder. Der Bischof sagte, es bleibt beim Alten. Und nun wurde es wieder ernst. Ja, ich besuchte den Staatskommissar, der dort in Hannover saß und ging bei ihm rein. Guten Tag, Herr Kommissar, er sagte, ich bin Doktor. Aha, Sie sind Doktor. Er hatte mir geschrieben, dass ich kein Pfarrer mehr sei. Ich sage, wenn Sie Wert darauf legen, auf Ihren Titel, wenn Sie mir das Pastorentum, das Pfarramt absprechen, habe ich immer noch ein Staatsexamen für Landwirte, nicht? Und dann bin ich immer noch Oberinspektor AD und so weiter. Ich wünsche, dass Sie mich mit diesen Titeln anregen, nicht? Frech wie Oskar, nicht? Und dann sagte er, ja, Sie können gleich in Ordnung kommen. Sie brauchen hier nur einen Schein unterschreiben. Ja, und was ist das? Dass Sie sich dem staatlichen Kirchenregiment unterstellen. Ich sage, aha, da ist heute Ludwig Müller und morgen ist es Mathilde Ludendorff. Darüber brauchen Sie sich nicht zu sorgen. Was wollen Sie denn machen, wenn Sie es nicht tun? Ich sage auch, ich kann sehen, ich kann fliegen, ich kann melken. Das können Sie wahrscheinlich gar nicht. Nicht? Und wissen Sie, wenn ich nichts mehr habe, in der Kirchengeschichte meine ich, ist es selten vorgekommen, dass Gott seine Kinder verhungern lässt. Dann kommen immer die Raben des Elia. So was Verrücktes habe ich in meinem Leben nicht gehört, sagt er. Ihm ist nicht zu helfen. Ich sage, jawohl, au revoir. Ich ging weg. An der Woche musste ich ihm schreiben, sehr geehrter Herr Doktor, in Erinnerung an unser letztes Gespräch, betreffend Raben des Elia, nicht, dass die kommen würden bei mir, sind sie mit mathematischer Pünktlichkeit bei mir eingetroffen. Ich habe am letzten Sonntag auf der Kanzel abgekündigt in Gifhorn, dass man keine Butter, keinen Speck, keinen Schinken mehr bei meiner Wirtin abgeben möge, weil ich offenbar an Überfütterung in Gefahr stehe, zugrunde zu gehen. Es ist auch so viel Geld abgegeben, dass ich für 3 Jahre schon im Voraus versorgt bin. Sie brauchen also keine Sorgen haben, ich lebe gut. Nicht? In herzlicher Verbundenheit, Ihr Heinrich Kemner, nicht? Oberinspektor AD und so weiter. Ja. Er hat nachher gesagt, der einzige Pfarrer, der ihn imponiert habe in der Zeit, er lebt heute noch, das sei eben doch dieser Kemner gewesen. Ich bin eben meinen Weg stur, ja. Wenn schon, dann stur. Dann echt. Wenn Gott ist, dann wird er uns helfen. Dann kann uns gar nichts aus seiner Hand reißen. Das ist seine Ehre. Und um diese Ehre geht es Gott. Und mehr möchte ich gar nicht bezeugen. Ja, und dann dauert es nicht lange. Dann fing ich an in Aalen und nannte Dinge bei Namen. Die Frauenkreise wurden 8 Frauenkreise, Jugendkreise, alles wurde. Es kam Bewegung. Und ich nannte die Dinge, ich wusste von Bergen-Belsen und sagte eines Tages auf der Kanzel, was in Bergen-Belsen geschieht, das ist Mord. Mein lieber Mann, nicht? Sag das mal. Sag das mal im Osten heute, nicht? Sag das mal, was dann kommt. Da hatte ich die Gestapo am laufenden Band zweimal verhaftet. Und dann, ich sage, ich bleibe dabei. Das ist Mord, was ihr macht. Und damit macht er alles kaputt. Ihr sägt euch euren eigenen Ast ab. Vertrauen könnt ihr so nicht gewinnen. Auf die Dauer nicht. Gottes Willen mal langsam. Dann wurde es ernster. Und Kreisleiter, ein Lehrer wurde bei mir, weil er Obersturmführer wurde, abgesetzt, sollte aus der Kirche austreten. Ich stellte mich für ihn. Meine Bauern, meine Kirchenvorsteher standen hinter mir, muss ich ihn lassen. Wir vermachten alles, was wir hatten, für alle Folgen, die dem Lehrer entstanden durch seine glaubensgebundene Haltung. Ich komme morgens zum Kreisleiter, von der Gestapo hingeführt. Ich gehe bei ihnen rein, Heil Hitler. Sie sagen Heil Hitler? Ich sage, jawohl. Aus Überzeugung. Was? Ich sage, ja. Es ist in keinem anderen Heil als Christus. Für mich ist der Gruß keine Reverenz vor dem Telzhut. Für mich ist es Gebet für Hitler. So kann ich ihn begrüßen. Sonst nicht. Warum bringen Sie Ihren aufsässigen Kirchenvorstand nicht mit? Ich sage, in die Höhle des Löwen geht man am besten allein. Wissen Sie, dass ich Sie dahin bringen kann, wo Sie das Tageslicht nicht wiedersehen? Ich sage, natürlich weiß ich das. Im Augenblick war es ein größerer wie Sie, vor einem noch größeren Stand. Da sagte der, du hättest nicht die Macht, sie werden dir von oben gegeben. Sie wissen gar nicht, wie lange Ihre Uhr geht. Die haben einen anderen gestellt, mein Lieber. Eine furchtbare Wut, ich wurde entlassen. Zur Gestapo-Hauptstelle wiedergeführt, sollte unterschreiben, habe die beiden Leute von der Gestapo, drei Leute von der Gestapo, die bei mir saßen und verlangten, dass ich unterschreiben sollte, hört recht zu, so ist das, auch heute wieder. Während sie vor mir saßen, verlangten sie, dass ich unterschreiben sollte, dass sie nicht bei mir wären. Zweitens sollte ich unterschreiben, dass ich nie darüber etwas sagen würde. Verweigert. Und dann kam der Kreisleiter darauf, er beauftragte SS-Gendarmerie und in einer Nacht wurde ich um 12 Uhr, um 2 Uhr im Düsseldorfer Wald überfallen, von 2 Gendarmen mitgeschleppt in den Wald, mussten niederknien, Pistole an der Schläfe, der eine stand Schmiere, im Augenblick, als ich für niederknieten, mir hohnlachend, er sagte, jetzt wollen wir mal sehen, ob Sie Ihren Glauben auch mit dem Tode beweisen können. Im Augenblick, als ich die Pistole an der linken Schläfe fühlte, schlug ich sie zur Seite und die Pistole ging die Kugel hinter meinen Schädel her. Ich sprang herum, blitzartig fasste ich die Pistole, es kam zu einem erbitterten Kampf. Der andere dachte, ich wäre tot und er kriegte die Pistole, die ich erst im Griff hatte, los, schlug mir die Schädeldecke ein, die mir durchgeschlagen ist. Und dann bin ich, wie durch ein Wunder, kriegte ich ihn an die Gurgel, Naja, der alte Bauernkraft war ja nun schließlich noch da, nicht ein paar Bauchschläge, ein paar Zähne weg, ne? Lach ich doch, du Gottes Gnade, oben. Und so bin ich dann morgens 5 Uhr zwischen Leben und Tod zurückgebracht von der Polizei und habe 5 Wochen zwischen Leben und Tod gelegen. Die Gemeinde wurde da wach und die Erweckung in meiner Gemeinde Alden fing an, die jetzt zu dem Aldener Jugendtag geführt hat, der über 20.000 junge Menschen jetzt zusammengeführt hat. Da seht ihr, wie Gott führt. Wie Gott durch Sterben führt, durch Bruch. Wie Gott nicht von oben her baut, sondern seine liebsten Kinder zerschlägt, kaputt macht. Welche ich lieb habe, die Strafe und... In dem Augenblick, als ich zwischen Leben und Tod lag, haben die ersten Bauernfrauen und Frauen von den Großbauern für ihren Pfarrer gebetet. Denn sie konnten sich nicht vorstellen, dass ein Pfarrer für seinen Glauben stirbt. Und nun sahen sie, er tut es wirklich. Er stirbt. Das hatte sie überzeugt. Da fängt die Erweckung an. Es geht durch Sterben nur. Der andere glaubt es nämlich nicht, dass wir sterben können. Ja, und dann kam die Gestapo, habe ich schon gesagt. Ich sollte verhaftet werden, sollte unterschreiben, ich habe es nicht getan. Dann kriegte ich einen politischen Vermerk, meine UK-Stellung wurde aufgehoben und ich kam zur Truppe, Sanitätskompanie. Ich sollte erst Sonderführer werden, weil ich Staatsexamen für Landwirte hatte in Charlottenburg, lehnte es ab, weil mir ein höherer Mann dort in Berlin sagte, das ist Staatsbegräbnis erster Klasse. Du wirst dahin gesteckt, nach Ukraine, wo du begraben wirst, die Partisanen dich abknallen. Man macht das nur ganz vornehm, nicht? So kann man ja einen schnell verfolgen. Der Urias-Brief, ich kenne das. Und so kam ich, und ich will euch nur Zeichen Gottes sagen, so kam ich nun in die Sanitätskompanie, tat meinen Dienst, 8 Wochen ausgebildet und nach 8 Wochen, da ruft mich der Frontoffizier, der Abstellungsoffizier ins Zimmer, macht die Türe, schließt da ab, die Jalousien runter und sagt zu mir, genau, ja, Sie haben eine Geschichte mit der SS gehabt, jawohl. Sie haben sie deshalb gehabt, weil Sie Christ sind. Ich sage, ich denke es. Das wäre meine Ehre, ist meine Ehre. Ich weiß, ich bin auch Christ. Ich habe hier den Vermerk, ich soll Sie dahin stellen, wo Sie die Kartoffel von unten sehen. Sehen Sie, Sie kommen da nicht hin. Ich bringe Sie nach Holland in eine Etappenkompanie. Sie können sich noch einige Kameraden mitnehmen, die wir aussuchen. Was? Sitzt da an dieser Stelle genau ein Daniel, nicht? Ich sage, das ist Ihre Verantwortung, Herr Hauptmann. Jawohl, meine. Wir sind Brüder. Und so komme ich nach Holland und lebe einen guten Tag. Aber nur so lange, bis die Partei wieder fragt, lebt der Mann noch? Wieder versetzt auf höhere Ordnung. Nun kam ich in eine Strafkompanie, musste Kloßsauber machen, Schweinestall schrubben, für den Spieß, ein Sadisten, wie er im Buche stand. An einem Nachmittag habe ich sonntags 24 Mal den Schweinestall geschrubbt. Und in mir ging es genau wie Mose. Ich dachte, 2 Kameraden hatten Selbstmord geübt. Wenn der Bursche jetzt wieder kommt, drehe ich ins Knick um, nicht? Aus, ich will wenigstens die Freude haben, dass dieser Satan tot ist. Der muss weg. In dem Augenblick kam bei mir, ja, die Grenze von Christus. Habe ich auch so gehandelt? Und in dem Augenblick kam der Schrei, Herr, wenn du mir jetzt nicht hilfst, werde ich Mörder. Und es ist das Unerhörte in meinem Leben. Ich hatte mit einmal die Kraft, ich brauchte nicht mehr hassen. Ich blickte aufs Kreuz, guck auf Jesus, was der kleine Thomas mal wusste, der gerade, wie meine Frau mir mitteilt, gerade gestern einen Brief geschrieben hat, dass er immer noch auf Jesus blickt. Ich hatte diese Weisheit. Und dann siehst du, dann kam, ja, ich bin immer in meinem Leben in dem Augenblick aus den Anfechtungen gekommen, wenn ich Ja dazu sagte. Wenn ich wirklich mit dem Herzen unterschrieb, dein Wille geschehe. Denn das ist das Schwierigste für uns Christen. Dass wir nicht erkennen, dass auch der Feind, auch die Schwierigkeiten für uns Schleifsteine sind, die nicht den anderen schleifen. Wir denken immer, wenn die Schleifsteine weg sind, dann ist besser. Nein, die Schleifsteine sind für mich da. Die schleifen für mich
die hat Gott einkalkuliert. Sieh das doch endlich ein. Und wenn du es einsiehst, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Gott dich rausnimmt, dass er dir die Schleifsteine nimmt. Das sage ich dir aufgrund meiner Lebenserfahrung. Ja, und dann sagte ich ja dazu, Herr, für mich als Meiersohn, Widukind Hof, vom in Ravensberg, vom Stamm Benjamin, würde Paulus sagen, nicht? Schwer, nicht? Das zu schlucken. Mit Bauernstolz. Ich sagte ja zum Schweinestall. Ich war bei Lukas 15. Die Kameraden haben nie so zu mir gehalten wie damals. Wenn ich Bibelstunde hielt, war alles da. Sie wussten alles, den haben sie. Ich habe auch nie so gut gelebt. Die Franzosen, die Belgier, immer Kuchen. Benediktiner hatte ich manchmal Flaschen. Die wussten, dass der Pastor, den machen sie kaputt. Nicht? Und ich lebte glänzend. Glänzend. Wie im Hotel. Nicht? Also, die Anhänglichkeit, immer die Gegenseite. Das ist das Merkwürdige. Gott brachte mich durch. Und wunderbar. Ich hielt mit den Kindern Kinderstunden, auch mit den Katholischen dort. Und sprach ihren Katechismus durch und hatte immer vollauf zu tun. Ich will das nicht alles erzählen. Aber dann, als ich ja sagte, kam ein Abend, wo der Kompaniechef befahl, Kompanieabend, Kenner, nicht, soll Schnaps ausschenken. Nicht, mit Absicht. Ich soll sie alle betrunken machen. Ich konnte dienstlicher Befehl nichts dagegen machen, nahm eine Schnapsflasche. Kompanieabend schenkte ein, die Kameraden hatten ein Gedicht auf mich gemacht, das eigentlich den Chef und die anderen treffen sollte. Der Heinrich, ihr kennt ihn alle im Schweine- und Kaninchenstalle und so weiter. Nicht? Was würde Mutti dazu sagen? Und so meine Schafe, die folgten mir, als wie im Schlafe und so noch einmal. Na ja, gut, das wurde gerade vorgetragen, in dem Augenblick geht die Tür auf und der Divisionär kommt rein. Achtung, ich mit meiner Schnapsflasche. Nicht? Ja. Weitermachen. Gut, schenke wieder ein. Das Gedicht musste vorgetragen werden. Der General hört, Pastor im Schweinestall. Was denn das? Der Hauptmann, dem Mann möchte ich sprechen. Ja. Der Hauptmann kommt. Kenner, die Division will Sie sprechen. Schonen Sie mich. Ich wusste in der Sekunde, jetzt ist deine Uhr aus. Seine Pfeife nimmt. Ging hin. General, Ihr Name, Kenner, nehmen Sie Platz, jawohl, Herr, was trinken Sie? Was der General auch trinkt, trank einen guten Wein, kriegt wieder auch. Klar bin ich immer gewesen. Gut. Weshalb sind Sie im Schweinestall? So, ich habe Staatsexamen für Landwirte und 20 Jahre hinterm Pflug und Frau Inspektor, ich habe offenbar eine ganz besondere Veranlagung für Schweine zu. Die Offiziere, die rutschen da. Der General sagte, meine Herren, wollen Sie mal 3 Meter Abstand geben. Der guckte mich an. Die mussten weg. Kenner, jawohl, Herr General. Sagen Sie mal, ja bitte. Glauben Sie, dass Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn, Ihr Herr und Heiland ist. Sind Sie davon völlig überzeugt? Ich sage, genau, das ist es ja. So, dann sind wir beide Brüder. Ich glaube es auch. Dann weiß ich alles. Ich bin selten so fertig gewesen. Er hat mich zweimal besucht. Und wir haben die Hände gefaltet, zusammen im Schweinestall. Ich habe nichts erzählt. Einmal morgen, wie sowas wirkt, wenn so ein hohes Tier dich anguckt, nicht? Einmal morgen werde ich auf eine Kompanie gerufen. Kenner, jawohl. Befehl höheren Orts, befördert zum Unteroffizier. Ich sage, ach, Entschuldigung. Ist das nicht ein Irrtum? Für Schweinestallschuppen? Wird man befördert? Ein paar Stunden drauf. Kenner, Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse. Ich sage, Entschuldigung, ist das neu vom Führer befohlen? Für Schweinestallschuppen gibt es Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse. Verfügung kenne ich nicht. Ja, so. Dann gib mir das Blechle. Durfte ich nicht ablegen. Aha. Dann über Nacht
wechselte die Führung, ich kriegte die Divisionsseelsorge, genau in dem Augenblick, als wir an die Front rückten bei Avranches und unsere Division in den Tod ging. Und in dem Augenblick habe ich jetzt Gottes Weg kapiert. Wenn du mich demütigst, machst du mich. In dem Augenblick, wo ich bei den sterbenden Kameraden war. Denn nun hatte ich entdeckt, warum Gott mich so geführt. Nämlich, dass man lieber runtersteigt, als rauf. Alle wussten vom Schweinefahrer. Und ich bin nie in meinem Leben, bin hier sicherlich jetzt überlaufen in diesen Tagen von vielen. Kaum eine Stunde Zeit heute, keine Minute eigentlich. Aber ich bin nie so gefragt worden, mit der Botschaft in der Sterbensnot, bei den sterbenden Kameraden, mit ihren Hurereien, Saufereien, was sie alle hatten. Nie so gerufen, der Heinrich, nie so erlebt, wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wie dort auf dem Schlachtfeld. Und nun kommt das Allerdollste. Mein Gegner, der Hauptmann, den habe ich getraut in allem. Ich könnte ihn dir nennen. Er wollte von mir getraut werden, der mich am meisten gehasst hat. Und seine Frau hat mir nach der Trauung erzählt, er konnte es nicht, er schluckte nur, dass er zum Glauben gekommen sei dadurch, dass er in der dunklen Nacht bei den sterbenden Kameraden die Gebete der Sterbenden, die Schreie gehört hätte. Und dadurch sei ihm, er war Arzt, seine biologische Weltanschauung zerbrochen. Weil er hier eine Wirklichkeit entdeckt, die man nicht erklären kann, die aber ist. Die Frage ist an uns selbst, die wir Menschen in Raum und Zeit sind. Und seht, da, heute sind wir beide Brüder. Mein größter Feind von damals. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe gesagt, ich will das alles nicht erzählen. Bin ich in Aalen angefangen mit Jugendarbeit. Der Jugendtag wurde, ich habe eine Scheune gekauft. Ich dachte, wir müssen was tun. Nicht? Die Oberkirchenräte, nun gut, in Ehren. Ich sage Ihnen immer in Hannover, und ich habe immer die Angst bei euch, dass ihr euch im Beamtensilo einbeckeln lasst. Nicht? Ich bin sehr deutlich, das nimmt man mir nicht übel, nicht? Aber immerhin, ich sage das in Liebe und mit aller Achtung und Reverenz, die man eben auch da haben muss. Aber immerhin, ich hatte die Leidenschaft der Front. Ich dachte, es muss, ehe ich sterbe, fürchterlich, wenn du dein Leben so für deinen eigenen Ehrgeiz da rumgelungert hast. Was machen Titelwürden morgen noch aus? Die Frucht, darüber predige ich morgen früh. Die steht zur Debatte, nicht der Erfolg. Und dann bin ich dann zurückgegangen, bin mit meinen Jungs angefangen, da in Aalen, habe geholt, die Kreise wurden die Jugendkreise, der Jugendtag fing an mit 200, wir machten Freizeiten, 200 wurden 2000, 2000 wurden 10.000, 15.000 und wir hoffen in diesem Jahr auf 20.000 junge Menschen, wenn ihr kommt, versteht ihr? Gott beglaubigte, dass ich aus dem Staunen überhaupt nicht mehr rauskam. Gott schaffte selbst eine Bewegung, die keiner erklären kann. Und der Bischof Liege sagte mir voriges Jahr, was hier in Aachen angefangen hat, Bruder Kenner, das ist nicht mehr zu bremsen. Das bleibt, Lilie, das bleibt. Ich sage, jawohl, hoffentlich bleibt auch das bei Ihnen. Nicht? Seht, es geht durch Sterben nur. So einfach geht unser Leben nicht. Frucht erfordert Sterben. Und mein Leben ist Bruch gewesen, viel Bruch. Und aus diesem Bruch hat Gott doch wohl etwas noch vielleicht zu seiner Ehre rausgeholt. Und nun kam bei uns der Jugendtag, 23 Jugendtage. Die Tausende wurden immer mehr. Wir hatten letztes Jahr 20 Pfarrer für Seelsorge, sind alle überlaufen. Man sagt bei uns, wenn man nach Aalen geht, dann will man den Schutt abladen, nicht? Aalen ist ein Dreckhaf, dann lassen wir unseren Dreck, dass wir wieder weggehen. Und nicht Platz genug. Und wir hatten im letzten Jahr 30.000 Mark Kollekte von der Jugend. Stell dir das mal vor. Von jungen Menschen, 30.000 Mark. Die opfern. Und jetzt haben wir einen Mitarbeiterkreis für Predigen von jungen Menschen, die alle mit Leib und Leben, mit Gut und Blut sich einsetzen. Und ich habe neulich, als etwa 50 junge Theologen bei uns waren, die mich fragten, wann sollen wir denn nun mit dem Neuen beginnen? Ich sage, wenn ihr bereit seid, genau das, was ihr seht, zu tun, nehmen Sie den Leib, Gut, Ehr, Kind und wenn ihr alles riskiert, dann wird Gott euch helfen. Seid ihr bereit? Und da bin ich allerdings mit Tränen rausgegangen, als alle sagten, ja, wir wollen. Dann habe ich gesagt, dann wird es. Seid ruhig, dann wird es. Denn wir haben einen Herrn,
der aus dem Tode errettet, der durchführt, das ist seine Ehre, der seine Kinder nicht im Stich lässt. Das Leben mit Jesus ist abenteuerlich. Das tollste Abenteuer, was ich mir denken kann. Aber es geht gut aus. Und was Christus dir gibt, ist die volle Wirklichkeit und die volle Geborgenheit. Das kann die ganze Welt dir nicht bieten. Und da hast du eben die Wahlentscheidung. 23 Jugendtage im Sonnenschein. Wo soll ich mit den Tausenden hin? Und an einem Jugendtag strömte es, regnete es. Ich will nur das noch testen. Ich könnte jetzt noch stundenlang erzählen. Und da kommen am Sonnabend 500 oder 1000 junge Menschen an. Wir gehen in die Aalener Kirche, wir knien nieder, ich sage dir, der Landrat ruft mich an und sagt, der Regierungspräsident, ach Pfarrer, tut uns leid. Der Kirchenbehörde ruft mich an, oh Bruder Kemmer, es tut uns so leid. Ich sage, naja, steht alles auf Sturm und Regen. Ich sage, naja, aber der Herr ist ja wohl noch da. Ich baue mit meinen Jungs da einen Jugendtag auf, so für 10.000 Menschen Bretter. Und ich frage eine Bauernfrau, haben Sie vom Barometer schon was gehört? Da sagt mir einmal ein Kirchenvorsteher, der erste unter meinen Konfirmanden, der zum Glauben kam. Herr Pfarrer, glauben wir an Barometer oder an Christus? Ja, Benno, du hast schon recht. Ja, aber es ist hart. Dann gehen wir in die Kirche. Und dann knieten die jungen Menschen nieder. Und dann beteten die so einfältig, hörst du, dass ich plötzlich wusste, was kann ich dir nicht erklären. Das Gebet ist erhört. Bin aufgestanden und habe gesagt, singt, in dir ist Freude. Haben wir gesungen, morgen ist nur Sonnenschein. Ich gehe ins Pfarrhaus. Ja. Kommt mein Küster und sagt, Herr Pfarrer, ja was denn? Eben in der Wirtschaft haben sie gesagt, sie hätten gesagt, es wäre morgen Sonnenschein. Ich habe gesagt, das hängen sie dem Pfarrer wieder an. Ist unerhört. Ich sage, stimmt genau. Was? Ja, stimmt. Habe ich gesagt. Aber nachts packte mich die Angst, kannst du das verstehen, als es immer goss? Sollte Gott gesagt haben, da bin ich aufgestanden, gehe ans Fenster. Meine Frau merkt, die sagt, hau ab, geh ins Bett, bete lieber. Ich sage, jo, hast recht. Aber um 6 Uhr regnet es immer noch. Mein lieber Mann, Mensch, was wird das werden? Das bleibt ja nicht in Hannover, wenn das morgen schief geht. Punkt 7:30 brach die Sonne durch, und zwar nur für Alben. So wahr mir Gott helfe zur Seligkeit, das kann dir ganz Alben bezeugen und überall. 2 Kilometer von Alben, überall Wolkenbrüche. Nur wir saßen in der Sonne den ganzen Tag. Von dem an legten alle Schützenvereine ihr Schützenfest auf den Albener Jugendtag. Das glaubten sie auch, dass ich eine Verbindung hatte. Seht, das kann ich euch nur sagen. Und dann, ja, ging es weiter. Nicht? Jetzt bauen wir Krillen. Ja, Krillen. Dies Glaubenswerk. Das auch nicht von nichts geworden. Es kam aus der Not, die mir vor den Füßen lag. Die jungen Theologen. An einer Fakultät 16 Selbstmorde unter jungen Theologen. Kann man noch ansehen, des Gnaden sterben. Wie der Feind umgeht. Wie er alles versucht. Und ich kann die jungen Menschen so verstehen, gerade weil ich intellektuell auch angefochten bin und ich um Haaresbreite selber Professor geworden wäre in Göttingen. Ich habe den theologischen Doktor abgelehnt. Nur weil ich wusste, dann bin ich verloren. Und ich weiß, wie unheimlich betörend das ist, etwa mit der existenzialen Interpretation, nicht wahr, die heute so gang und gäbe ist, für den jungen Menschen, dass ich das so betöre, das scheint so, als ob er alles behält. Und dabei verliert er alles. Alles. Es ist der Betrug so raffiniert, dass der junge Mensch, ich jeden verstehe, der darauf reinfällt zunächst mal. Und wenn da nicht Kräfte sind, positive Kräfte, wohin soll das noch gehen? Nicht, das ist die Frage, die doch auf uns alle zukommt. Auf die katholische Kirche, genauso wie auf die evangelische. Nicht wahr? Die Frage, die jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Wo wir zurückgeworfen werden auf die allerletzte Stellung. Und die letzte Frage, was dünket dich um Christo, wes Sohn ist er? Wo du auch zurückgeworfen wirst oder du verleugnest. Und diese Frage, die kann man nicht überwinden, nicht wahr? Dadurch, dass man nur immer einen ungläubigen Theologen nach dem anderen abschlachtet. Damit kommen wir nicht weiter.
sondern durch die positive Unruhe nach vorn, dass wir Ordensburgen bauen. Und so wurde es mir gewiss, dass Krillingen gebaut werden musste. Und so bin ich angefangen. Und wieder kam eine furchtbare Angst über mich oft, als ich sagte, ja, Millionenobjekt, wie soll das gehen? Ohne staatliche Mittel, ohne kirchliche Mittel? Ist der Herr noch derselbe, dass er uns das anvertraut? Natürlich stehen Hunderte von Pfarrern hinter mir, die Industrielle auch, Großindustrielle auch, die mir sagen, mir sagte ein Großindustrieller bis 150.000 Mark, sage ich jeden Tag für sie gut. Alles gut und schön, aber ich will es nie in Anspruch nehmen, nicht wahr, wenn ich es nicht müsste. Ich gucke erst auf den Herrn, denn ich will ja nichts geschenkt haben. Dazu bin ich auch zu stolz, nicht wahr, es muss der Herr geben. Ich möchte nichts erbetteln, nicht, aber siehst du, und nun haben wir Kirchen gebaut und nun beginnen die Zwischensemester und nun beginnt eine Bewegung und wir stehen schon mittendrin da oben. Nun kommt Schabach Maloka. 4.000 Mark haben die Farbigen geschickt von ihren 70 Pfennig aus den Erweckungsgebieten. 10.000 Mark bringt Schabrach wieder mit von den 70 Pfennig, die sie erarbeiten. Ist das nicht erschütternd für uns? Ich frage euch, ist das nicht für uns ein Zeichen, wo wir stehen, wo wir nur meckern über die Kirchensteuern? Und hier ist noch eine Gemeinde, die das Letzte opfert, damit wir beim Glauben bleiben, damit wir in der Freude bleiben. Das ist doch das, nicht? Und das ist Hoffnung. Und ich sehe, was jeden Tag geschieht. Und ich sehe die Wunder Gottes und die Zeichen. Ich sehe, wie bei uns, meine Frau sagt zu mir heute Mittag am Telefon, alles überfüllt. Leute mit Beats, mit langen Bärten, arbeiten, sind noch nicht mal Christen. Ob ganz gleich, Sabbatisten und Katholiken arbeiten mit. Sie sagen, für die Kirche würden wir keinen Schlag tun. Aber was kennen wir ihn? Was er da baut? Jawohl, sind wir dabei. Machen wir. Sonnabend helfen wir ihm. Wir lassen ihn nicht im Stich. Und dann sitze ich zwischen ihnen, trinke auch mal ein paar Bier mit ihnen. Und dann eine Bedingung haben sie, jede Woche einmal eine Bibelarbeit mit ihnen, nicht? Und zwar so mittendrin, nicht? Verstehst du? Und dann besitze ich 2 Stunden mit ihnen. Und dann beten wir. Und dann kommt langsam das Fluidum, die Gemeinschaft. Und merkwürdig, da baut sich was. Und sie opfern. Und ich komme aus dem Staunen nicht raus, nicht? Und die Industriellen, der Matthäi zum Beispiel, der die Barre hat, als er den kleinen Thomas sah und die Kinder aus Wedding bei mir. Er wollte meckern, weil sein Baggerführer bei uns da einfach abgehauen war nach dem Sonnabend. Und da kommt er hin mit Butterrot und der Baggerführer sagt, sprechen Sie mal mit dem Kellner. Und dann stelle ich ihm den Thomas vor und erzähle ihm von dem und sage, gucken Sie mal, was sind das für Kinder? Die haben wir alle umsonst aus Wedding, das sind alle asoziale Kinder. Wir reden nicht fromm, wir wollen es hier tun. Oder meinen Sie nicht, ich habe keine Kinder, wofür lebe ich denn? Nicht? Oder wollen Sie mir beweisen, dass ich für mich sorge, dass ich was habe, Kante suche? Nicht? Da wurde der Mann so fertig und sagte mir, ging zu seinem Baggerführer und sagte so, alles, was der Pfarrer Kemner jetzt braucht, nicht für Häuser baut, brauchen Sie mich nie mehr fragen. Nicht? Sie können immer mit Ihrem Barren fahren. Nicht? Da bin ich alles offen. Da bin ich wieder fertig. Nicht? Wie Gott mitten baut und wie wir zu neuen Zielen kommen müssen. Nicht? Ich weiß, dass unsere Kirche umgebaut werden muss. Nicht in den Fundamenten, aber oben. Ich würde am liebsten an diesen Abenden nicht hier geredet haben. Nehmen Sie mir das nicht übel. Ich sehe das. Ich würde lieber in irgendeinem Lokal draußen, nicht? Versteht ihr? Wie in Hamburg St. Pauli. Da mittendrin reden. Damit wir die letzte Reihe nun wirklich erreichen und die Frage echt stellen. Wie sie Gott bei mir die Vertrauensfrage gestellt hat in meinem jungen Leben. Und die Antwort, die dann gegeben wird, nicht wahr? Die jeder geben muss von uns, wenn er selig werden will. Nicht wahr? Wenn du die wirklich mit dem Herzen gibst, dann meine ich, wird sich in deinem Leben erfüllen, dass das Allerdollste, nicht? Es wird sich erfüllen. Tja, was denn? Niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Ich will schließen. Weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich will es noch sagen. Neulich rief mich eine Frau aus Zürich an. Tja, ich kriege viele Anrufe. Herr Pfarrer, ja, was denn? Vor 4 Jahren haben sie mich zu Christus gebracht und ich bin da irgendwo wieder reingerutscht. Tja. Oh, und nun fing sie an, ein Gespräch von Zürich. Es gibt Frauen, wenn die anfangen zu reden, die hören gar nicht wieder auf. Es kommt vor. Und nun, nicht, ist man höflich. Also ich höre. Und schließlich denke ich, wer kann das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Nicht? Tante, das wird dir teuer. Ah, na ja, ist dein Geldblase. Aber ich bin höflich, ich höre. Und schließlich komme ich dazwischen. Und ich sage, hören Sie mal, liebe Frau, liebe Schwester, darf ich jetzt mal ein Wort sagen, bitte? Also, wissen Sie, nicht? Kennen Sie das Wort, ihr seid teuer erkauft, darum so preist Gott. Was der Herr Jesus getan hat, ist, dass er sie in der Höllennacht, als er ihre Lebensfrage, die Rätselfrage, die einzige, die zur Debatte steht, so zureichend gelöst hat, dass sie nicht nur Frage ist, was Camus schon weiß. Camus sagt, deshalb liebe ich diesen Mann. Der hat entdeckt, dass die Rätselfrage dieser Welt in der Frage der Gottverlassenheit Christi liegt. Er hat aber nicht Ostern entdeckt. Und siehst du, ich sage, sehen Sie, Paulus hat das vom Sklavenmarkt gemeint, wie man Sklaven kaufte. Und nach römischem Recht konnte man jeden Sklaven totschlagen, wie man einen Hund totschlägt. Und so hat sie Christus erkauft. Und was ich getan habe, ist damals, als sie zu mir kam, dass ich sie wie einen Hund, den man kauft, nicht angebunden habe ans Kreuz. Und gesagt habe, hier müssen Sie bleiben, da ist der Himmel offen. Luther sagt, hier hört man das Herz des Vaters schlagen. Hier kommen Sie schon durch. Hier stimmt die Rechnung. Hier kann kein Teufel Sie kaputt machen. Hier haut er ab, nichts zu machen. Ja, das haben Sie gemacht. Ja, aber hören Sie mal, wenn der Hund sich jetzt losreißt und abhaut und Sie haben einen Hund gekauft, liebe Frau, wem gehört dann der Hund? Guckt sie, Augenblick, und der gehört mir doch eigentlich auch noch. Ich sage, genau, der gehört Ihnen noch. Und was tun Sie dann? Ich bin wahrscheinlich noch fester an. Ich sage, genau. Jede Vergebung in unserem Leben, wenn wir kein Geheimnis mit der Sünde halten, sollte uns fester binden an den, dessen Gnade unerschöpflich ist, wenn wir die Vertrauensfrage echt beantworten, die er beantwortet hat, rückversichert für alle Lagen. Und nun entdecken Sie eines Tages in Ihrem Salon, der Hund fängt verdächtig an zu kratzen. Sie wollen es nicht glauben, Sie gucken hin, Sie untersuchen, das Biest hat Läuse. Nun kommt die Frage, die möchte ich jetzt stellen, liebe Frau in Zürich, liebe Schwester, sagen Sie mir mal, juristisch wollen Sie mir das beantworten. Wem gehören jetzt die Läuse? Sie rutschte, sie wollte nicht. Ich sage, hören Sie, nein, nutzt nichts. Wir sind bei der Läusefrage. Das Gespräch ist teuer genug. Wir wissen, wem die Läuse gehören. Schließlich sagt sie, ja, eigentlich gehören die mir doch auch. Ich sage, genau. Wissen Sie, worüber ich mich freue? Das will ich Ihnen mal sagen. Dass Gott mich gekauft hat in Christus mit Wanzen und Läusen. Mit Dreck und Speck, mit Haut und Haaren. Unter einer Bedingung, dass ich mich entlausen lasse. Und sehen Sie, nicht nur knien Sie mal endlich nieder und entdecken Sie, dass das die große Freude ist, die allem Volk widerfahren wird, die Jesus gemeint hat, als er für Sie und für mich zum Kreuz ging, dass seine Freude über uns kommen soll, damit unsere Freude voll kommen soll. Und sagen Sie mal bloß, wie können Sie sich überhaupt freuen, wenn Sie nicht wissen, dass die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft alles in Gottes Hand ist? Vor 3 Jahren lag ich unter den Trümmern meines Wagens. Meine Frau und ich, beide Beine gebrochen, das rechte dreifach gesplittert. Als ich meine Frau sah, dachte ich, es ist vorbei. Sie lag neben mir. Ein schlafender Lastkraftwagenfahrer war durch die Planken gesaust auf unserem Wagen. Ich kam gerade von einem Vortrag und hatte abends gesungen, Jerusalem, du hochgebaute Stadt. Ich hatte gerade zu meiner Frau gesagt, in 10 Minuten liegen wir im Bett. Dann können wir schlafen. Da lagen wir unter dem Trümmern. Ein furchtbarer Schlag. Ich wollte mich rühren, die Beine reagierten nicht mehr. Gesplittert. Meine Frau 8 Rippenbrüche, Arm und Beinbruch. Nasenbein gebrochen, alle Zähne raus. Nur noch Matsch. Die Wagen fuhren vorbei. In der Nacht fahren sie vorbei. Und dann hat mich ein Polizist schließlich aus dem Auto geholt, den ich selber zu Christus gebracht. Und er hat zu seinen Eltern gesagt, Pastor Kemmer spielte immer mit den Scherben. Aber er betete immer. Er betete immer. Im Ende. Ne? Und dann wurden wir nachts ins Krankenhaus gebracht. Und dann hört ein Sabbatist, das ist wieder das Tolle, dass der Chefarzt sagt, als ich ihm beide Beine nahe mit so langen Nägeln kriege, alles aufgeschnitten wird, dass er sagt, da ist nichts mehr zu retten. Wir können es versuchen, aber Kinder, ist ein Jammer. Ist dahin. Da geht dieser Mann, der nicht lutherisch ist, nicht? Ich bin lutherisch, in seine Gemeinschaft, in seinen Kreis und sagt, heute Nacht müssen wir für den Pastor Kenner beten. Dann nützt nichts. Und am anderen Morgen wird mein Diakon angerufen, Wopka, von der Frau Niemeyer aus Schöttinghausen, eine einfache Bauernfrau, die mir geistliche Schwester ist. Und um 5 Uhr ruft die Frau an, was ist heute Nacht um 2 Uhr mit Pastor Kenner passiert? Ich bin um 2 Uhr unruhig geworden und habe eine Stunde für ihn beten müssen. Das war genau die Stunde, wo ich unter den Trümmern lag. Bitte, erklär mir das. Dann lagen wir 3 Monate zwischen Leben und Tod. Kein Pfifferling, das Leben wird. Meine Frau dauernd unter Sauerstoff. Und ich? Immer zwischen Leben und Tod. Embolie, wann kommt sie? Der Chefarzt hat mir gesagt, jeden Morgen habe ich nur gedacht, lebt er noch. Und ich lebe. Und dann habe ich ihn aufrichtig gefragt, wie ist das mit, wenn ich wieder gesund wäre? Da sagte er, Sie können nie wieder gehen mit dem rechten Bein. Da ist keine Kallusbildung möglich. Nur immer höchstens mit Stöcken. Bitte, wo sind meine Stöcke? Und dann wurden Tausende haben für mich gebetet. Und nun durch die Gebete, hörst du, kommt der Chefarzt zum Glauben, nämlich, er hat mir gesagt, mehr als 100 Predigten hat mich überzeugt, ihre Heilung. Ich bin neulich 100 Ärzten vorgestellt in Walswode, kann dir jeder bestätigen, Chefarzt Dr. Schmidt wird dir das bestätigen, wenn du es mir nicht glaubst. Als Musterbeispiel einer Heilung, die medizinisch nicht möglich ist. Hörst du? Und erklär mir mal deine Wissenschaft, die Grenze. Ich will dir nur die Grenze zeigen. Und nun stehe ich hier. Und kannst du nun verstehen, dass ich etwas weiß davon, dass ich ein Schuldner bin? Dass eine Unruhe mich verpflichtet, für mein Volk, für meine Kirche, da wo ich stehe. Und dass ich dir sagen muss, pass auf, überfahr die Signale Gottes nicht in deinem Leben. Und dass ich dir sagen muss, es stimmt wirklich. Alle Dinge zum Besten dienen. Und deshalb möchte ich dir sagen, wag es mit Jesus. Du junger Freund, aber wach es ganz, wach es echt. Ich möchte dir sagen, was ich jener Frau gesagt habe in Zürich. Du bist erkauft mit Wanzen und Läusen, mit Dreck und Speck, mit Haut und Haaren. Weil du so wert bist, vor seinen Augen geachtet, wirst du herrlich sein. Gott hat ein Ziel mit dir in Christus. Und das gibt deinem Leben einen Sinn. Und deshalb, wenn du das nicht findest, lebst du, wie immer du lebst, gelebten Unsinn. Und deshalb komm heute, komm ganz und sag Ja zu der Vertrauensfrage Gottes in Christus. Heute und jetzt. Sonst ist dein Leben sinnlos.